Campus Report. Der Forschungspodcast des Karlsruher Instituts für Technologie. Opening the Black Box of Science. Mit Stefan Fuchs.
Die Modelle der globalen Klimaentwicklung, wie sie der Weltklimarat in seinen Berichten nutzt, sind mit das Komplizierteste, was die Wissenschaft bisher hervorgebracht hat. Gut 3 Monate braucht ein Hochleistungsrechner der neuesten Generation, um eine Computersimulation des Weltklimas der nächsten 30 Jahre zu rechnen. Eine Fülle von Parametern muss in das Modell einfließen, nicht nur die Bedingungen der Atmosphäre mit Sonneneinstrahlung, Temperatur, Feuchtigkeit und Wolkenbildung, auch die Daten der Ozeane, der Biosphäre und der Eismassen an den Polen spielen eine Rolle, und das in einer hohen Auflösung. Im Unterschied zu Wettermodellen liefern die Klimamodelle auch keine Vorhersagen, sondern Projektionen, das heißt Aussagen darüber, wie sich das Klima unter den im Modell vorausgesetzten Randbedingungen verändert. Eine wichtige sogenannte Randbedingung ist der Mensch, das heißt, ob er beispielsweise weiter Klimagase emittiert wie bisher. Klimamodelle gab es schon vor dem Computerzeitalter. Bereits um 1900 sagte der schwedische Nobelpreisträger Svante Arrhenius voraus, wie sich die Erde durch das Klimagas CO2 erwärmen würde.
Witzigerweise ist die Aussage von damals von den Klimamodellen, mit welcher CO2-Zunahme, welche Temperatur wir erwarten müssen, gar nicht so viel geändert. Das wusste man damals, also vor 100, 150 Jahren schon ganz gut. Also wenn wir Verdoppelung von CO2 haben, haben wir irgendwie so die 5, 6 Grad globale Mitteltemperaturzunahme. Das wusste man damals schon. Sie sind natürlich genauer geworden. Früher waren sie hauptsächlich Strahlungshaushaltsmodelle. Also das kommt die Strahlung von der Sonne und die Strahlung, die wir ausstrahlen und so weiter. Das wird dann gefangen durch den Treibhauseffekt, wodurch wir wärmer werden. Aber dazu kamen irgendwann die Wolken dazu. Da kam die ganze Landoberfläche dazu, die Ozeanenzirkulationen und die Ozeane, die spielen sowieso eine ganz große Rolle in unserem Klima. Und so kamen immer mehr Elemente dazu, auch weil man mehr darüber wusste einerseits, andererseits, weil man es berechnen konnte, weil die Rechenkapazität natürlich sehr arg zugenommen hatte und auch die Auflösung so war, dass man die Prozesse überhaupt berechnen konnte. Und so wurden die immer mehr komplexer bis zu der ganzen Chemie, die eine große Rolle spielt. Es gibt ja auch sehr viele chemische Prozesse mit Ozon und so weiter, die da natürlich eine Rolle spielen. Und die werden mittlerweile auch aufgelöst oder kleine Staubteilchen.
Dr. Janis Schipper leitet das Süddeutsche Klimabüro am Karlsruher Institut für Technologie. Für ihn ist entscheidend, dass die Klimamodelle der Gesellschaft eine wissenschaftlich gesicherte Basis liefern können, die möglichst frühzeitiges politisches Handeln erlaubt.
Grundlagenforschung ist sehr, sehr wichtig. Wir brauchen das Wissen über die verschiedenen Prozesse. Das ist der eine Seite. Der andere Seite, wir brauchen auch das Wissen der Gesellschaft für die Klimamodelle, wie wir sie interpretieren müssen. Es ändert sich sehr viel im Klima. Es ändert sich rasant, was viel schneller, als wir uns noch vorstellen können. Und es ist möglich, dass es in Zukunft noch viel schneller ändert. Und dafür brauchen wir als Klimawissenschaftler zu wissen, was die Gesellschaft von uns braucht, damit wir sie so gezielt wie möglich die Ergebnisse geben können. Also das heißt, die Klimaforschungsergebnisse nutzbar machen für die Gesellschaft, ist in dem Zusammenhang sehr, sehr wichtig.
Ein Klimamodell ist mehr als nur ein in die Zukunft verlängertes Wettervorhersagemodell.
Es ist tatsächlich so, dass inzwischen die Modelle sehr ähnlich, wenn nicht sogar ganz gleich sind. Sie funktionieren nur ganz anders. Das Wetter ist sehr abhängig von das Wetter jetzt. Das heißt, für eine Wettervorhersage braucht man erstmal das Wetter von jetzt sehr gut zu wissen, so das Klimamodell ja schließlich auch. Und mittels physikalischer Zusammenhänge, die man dann weiß aus Experimente und Messkampagnen, kann man halt eben errechnen, wie das Wetter in den nächsten Tagen ist. Das geht aber nur für ein paar Tage, weil irgendwann hat das Wetter in der Zukunft nicht mehr so viel mit das Wetter jetzt zu tun. Das ist so ab Tag 8, 9, 10. Dann kann man das nicht mehr gut vorhersagen, weil man dann zum Beispiel ein Tiefdruckgebiet hat, von dessen man jetzt überhaupt noch nichts weiß und das existiert dann und ändert meine ganze Wettervorhersage. Also sprich, das Wetter ist sehr von jetzt abhängig, also das ist ein Anfangswertproblem. Also man muss so gut wie möglich jetzt wissen, um die Zukunft vorherzusagen. Das Randwertproblem kommt bei Klimamodellen zum Tragen. das Klima hängt ja ab von den Randwerten. Man könnte ganz einfach im Kopf das Klima mehr oder weniger vorhersagen, wenn man sagt, ist es im Sommer wärmer oder kälter als im Winter in unserer Breiten. Und dann weiß jeder, ohne dass er rausguckt aus dem Fenster, dass es im Sommer natürlich wärmer ist als im Winter. Das hat nämlich nichts mit dem Wetter zu tun, sondern das hat mit Sonne oder unserer Erdachse zu tun, wie die Sonne quasi uns anstrahlt. Und so gibt es Randbedingungen, das ist also eben eine Randbedingung. Also gibt es mehrere Randbedingungen und eine davon ist eben auf kurze Zeitfrist ist dann das CO2. Und das sorgt dafür, dass die Strahlung, die von der Sonne kommt, die kurzwellige Strahlung, eben die Erde dann letztlich aufwärmt und die sorgt dafür, dass die langwellige Strahlung nicht ins All verschwindet, sondern eher bei uns auf der Erdoberfläche bleibt. Und desto mehr CO2 wir in der Atmosphäre haben, desto wärmer es wird. Das ist also eine andere Randbedingung. Und das gilt nicht nur in den nächsten 8 Tage oder nächsten 10 Tage, sondern das gilt auch für die nächsten Jahrzehnte und Jahrhunderte. So ist es im Prinzip, ist von der physikalischen Aufbau das Modell zwar das gleiche, nur ist das Problem, das gelöst wird, ein ganz anderes zwischen einem Wetter- und einem Klimamodell. Und deswegen kann man für ein Klimamodell viel weiter in der Zukunft schauen, weil es dann von Randbedingungen abhängt. Und bei einem Wettermodell ist man sehr kurzfristig unterwegs, weil man von den Anfangsbedingungen abhängig ist.
Für kürzere Zeiträume von einigen Jahren gibt es Versuche, zwischen Wetter- und Klimamodellen eine Art Kontinuität herzustellen.
Mit einem Wettermodell macht man eine Wettervorhersage oder Prognose. Das heißt, man versucht so gut wie möglich das Wetter für die nächsten Tage vorherzusagen. Mit dem Klimamodell geht das eben nicht, weil man von den Randbedingungen abhängig ist. Man weiß, dass der Sommer wärmer ist als der Winter, aber wie warm oder wie kalt der Winter ist oder wie warm der Sommer ist, das weiß man nicht. Von daher ist das eher eine Projektion. Wenn wir mehr CO2 in der Atmosphäre haben als eine Randbedingung, dann würde die Sommer wärmer werden und die Winter vielleicht auch wärmer werden und so weiter. Und so könnte man, wenn man weniger CO2 hat, die Sommer kälter werden lassen. Das ist also keine Vorhersage, sondern eine Projektion. Wenn ich diese Randbedingungen habe, dann passiert quasi Folgendes. Jetzt ist aber die Wettervorhersage geht nur bis 10 Tage und die Klimaprojektion ist über Jahrzehnte oder 30, 40, 50 Jahre bis nächstes Jahrhundert. Dazwischen ist eine Lücke und diese Lücke möchte man sehr gerne schließen, weil diese Lücke für viele Entscheidungen sehr wichtig ist. Viele Entscheidungen basieren auf den nächsten 5 Jahre oder 10 Jahre. Und deswegen versucht man die zwei Prinzipien von Vorhersage und Projektionen miteinander zu verknüpfen. Also zum Teil abhängig von den Anfängen und zum Teil von den Randbedingungen. Und das sind sogenannte Klimavorhersagen. Also es ist keine Projektion bis in die nächsten 100 Jahre, es ist keine Wettervorhersage in den letzten 10 Jahre, sondern eine Mischung zwischen den beiden.
Die Komplexität der Klimamodelle beruht auf der großen Zahl von Subsystemen, die einbezogen werden müssen. Nicht nur die physikalisch-chemischen Vorgänge in der Atmosphäre bis 30 Kilometer Höhe, auch die komplexen Wechselwirkungen mit den Weltmeeren und der Landnutzung auf den Kontinenten beeinflussen das Klima.
Es ist ganz klar, dass wenn zum Beispiel der Boden austrocknet, wenn man quasi einen trockenen Boden hat, dass dann weniger Wasser eben verdunstet und deswegen weniger Wasser in der Atmosphäre ankommt. Das wäre eine Rückkopplung. Oder wenn es sehr warm ist, dann schmilzt das Eis, um es mal ganz einfach zu sagen. Und so ist es, dass die sehr miteinander zu tun haben. Jetzt ist es das Problem, dass man die nicht so einzeln so nebeneinander laufen lassen kann, sondern diese Wechselwirkungen auch irgendwie beschreiben muss in dem Modell. Und da manche Prozesse sehr unterschiedlich sind von der Geschwindigkeit, ist das eine ganz große Herausforderung. Nur mal vorzustellen, die Temperatur der Ozeane geht langsam hoch oder geht langsam wieder runter. Das geht über viel Zeit. Aber die Wolkenbildung in der Atmosphäre, eine Gewitterwolke, das geht natürlich in wenige Minuten oder halbe Stunde, Stunde. Und die zwei dann aneinander zu koppeln, muss man natürlich richtig machen, indem man wissen muss, in welcher Art und Weise beeinflusst die Atmosphäre die Ozeane und andersrum. Und das ist quasi die große Herausforderung, wenn man nicht nur die Atmosphäre rechnet, sondern die verschiedenen Teilkomponente. Und man spricht dann auch nicht über ein reines Klimamodell, sondern ein Erdsystemmodell. Man versucht, die verschiedenen Komponente so zusammenzufassen, dass sich quasi das ganze Erdsystem berechnen können.
Ein Beispiel, wie auch Veränderungen der Biosphäre das Klima dauerhaft verändern können, bietet der befürchtete Kollaps des Amazonas-Regenwalds.
Dass da Situationen entsteht, dass in Zukunft es öfters zu bestimmten Ereignissen kommt, zum Beispiel, dass es immer weiter austrocknet, wenn man da einen bestimmten Punkt überschreitet, dass wenn die Bäume in Amazonas nicht mehr da sind, dass der Boden offengelegt wird, der Boden ist sehr arm, dass da keine neuen Pflanzen kommen, dass dadurch da viel mehr trockener wird in der Gegend, da die ganze Wasserkreislauf unterbrochen wird oder gestört wird auf jeden Fall. Und so verbreitet sich die Trockenheit dann durch den Amazonas durch. Da gibt es eben die Interaktion, die muss man gut beschreiben können, vor allem in Klimamodelle, damit man für die nächsten Jahrzehnte, Jahrhunderte die Gleichgewichte, die es auf der Erde gibt, gut wiedergeben kann.
Neben den globalen Klimamodellen gibt es auch regionale Klimamodelle mit einer höheren räumlichen Auflösung.
Warum sind sie höher aufgelöst? Weil sie eine andere Frage beantworten wollen. Sie wollen beantworten, wie das regionale Klima kleinskalig funktioniert. Da würde man sagen, wieso macht man die höhere Auflösung nicht über die ganze Globus? Das geht nicht, weil es dann viel zu viele Punkte wäre, die man beschreiben müsste oder die man berechnen müsste im Klimabüro. Und sogar der größte Superrechner würde das ja eben nicht schaffen, dass man auf jede paar Kilometer auf der Erde quasi das ganze Klima berechnet, weil ein Klimamodell ja nicht nur an der Oberfläche ist, sondern eben auch viele Schichten in der Atmosphäre und im Boden, in Ozean, also Millionen und Abermillionen von Punkten, die berechnet werden müssen. Deswegen ist mein globales Modell, ist man so schon bei 50 bis 100 Kilometer Gitterpunktsabstand. Also das heißt, jede 50 bis 100 Kilometer gibt es dann so einen Punkt, wo dann die Temperatur, die Luftfeuchte und Niederschlag berechnet wird. Für ein regionales Klimamodell macht man quasi das noch einmal das Modell laufen lassen, nur genestet heißt es dann innerhalb des globalen Modells. Man rechnet eben nicht den ganzen Globus, sondern nur einen Teil des Globus und an den Rändern füttert man das regionale Klimamodell mit den Ergebnissen des globalen Klimamodells. Man hat dann also Anfangswerten und man rechnet dann eben in den kleinen Bereich, zum Beispiel Europa oder Deutschland, nochmal das Klimamodell für den kleinen Bereich. Und da der Bereich kleiner ist, kann der Gitterpunktsabstand verkleinert werden. Und man hat im Prinzip genauso viele Punkte, vielleicht sogar noch mehr, als ein globales Modell, nur jede paar Kilometer. Und es geht bis jetzt tatsächlich so in Kilometerbereich.
Die Effekte kleinräumiger Wetterphänomene, wie beispielsweise Gewitter, müssen in der Regel abgeschätzt werden.
Man will natürlich sehr hohe Auflösung haben, um solche Prozesse zu berechnen. Aber die Grenze ist eben, dass man nicht beliebig klein werden kann. Man müsste theoretisch auf molekulare Ebene natürlich gehen, um alles zu berechnen. Aber das versteht jeder natürlich, dass das nicht global geht. Deswegen versucht man so klein wie möglich zu gehen, zwar in regionale Klimamodelle bis 1 Kilometer oder manchmal auch 10 Kilometer. Und es gibt Prozesse in diese 10x10 Kilometer Boxen, die müsste man abschätzen. Und das tut man auch, das nennt man eine Parametrisierung. Man weiß zum Beispiel, wenn eine bestimmte Luftfeuchte da ist, eine bestimmte Temperatur da ist, ein bestimmter Wind da ist, wie die Winde verteilt sind, dann weiß man, dass die Chance da ist für ein Gewitter zum Beispiel. Und so funktioniert das Klimamodell ja auch, dass man quasi dann abschätzt, also wenn die Umstände in den 10 bei 10 Kilometer die Zustand so ist, dass es Gewitter geben könnte, dann müsste es auch so viel mehr regnen und dann hatte man den Niederschlag quasi mehr oder weniger abgeschätzt. Man möchte natürlich so wenig wie möglich Parametrisierungen haben, weil das ja immer Abschätzungen sind, deswegen fallen auch einige weg, desto höher die Auflösung ist. So gibt es eine mehr oder weniger magische Grenze bei 3 Kilometer. Wenn es unter 3 Kilometer der Auflösung ist, dann versucht man solche Gewitterwolken dann explizit zu berechnen. Also dann werden sie tatsächlich mit dem vertikalen Wind und den Hagel und der Regen tatsächlich ausgerechnet. Wenn sie gröber sind als 3 Kilometer, dann musste man das abschätzen mit einer Parametrisierung.
Konkrete Messungen von Wetterdaten bilden die Basis der Klimamodelle und dienen auch immer wieder zur Überprüfung der Ergebnisse. Eine wichtige Rolle spielen dabei Klimadaten aus der Erdgeschichte, wie sie beispielsweise aus Eiskernbohrungen in der Arktis entnommen werden können. Die sogenannte Paläoklimaforschung hilft, die Modelle zu testen.
Man möchte die Modelle soweit prüfen, inwiefern sie mit unterschiedlichen Randbedingungen umgehen können. Wir haben in unseren letzten 150 Jahren zwar sehr viel Messungen, aber wir haben immer einen kleinen Bereich, wie unsere Welt natürlich aussehen könnte. Und jetzt bewegen wir uns im Klimawandel in einem Bereich, wo wir noch nie waren. Und man möchte gerne wissen, wie stabil unsere Modelle sind. Man müsste im Prinzip bis 2100 warten, zu gucken, ob das Modell richtig war. Man möchte es jetzt und einigermaßen gesicherte Aussagen machen können. ist eine Art Kontrolle und zwar sehr weit in der Vergangenheit, wie mit der Paläoklimatologie. Dann hat man zwar kein Thermometer gehabt, aber man hat sogenannte Proxy-Daten, das heißt so indirekte Temperaturdaten wie den Baumringenabstände zum Beispiel. Desto weiter die auseinander sind, desto wärmer es war oder günstiger es war, deswegen ist es da wärmer, ganz einfach gesagt. Und so könnte man quasi das Klima für die Vergangenheit aus Proxy-Daten ablesen. Und wenn man das Klimamodell dann für diese ganz andere Randbedingungen, uns auch komplett unbekannte Randbedingungen erstmal laufen lässt und das gibt einigermaßen gut das Klima wieder von damals, dann bekommt man immer mehr Vertrauen in sein Klimamodell, dass es auch in Zukunft ein gutes Ergebnis liefern kann. Deswegen ist die Paläoklimatologie sehr wichtig, um uns die Modelle quasi in einen Bereich das Klima berechnen zu lassen, wo wir noch nie waren.
Sogenannte nichtlineare Prozesse, also sich selbst verstärkende Rückkopplungsprozesse, die inzwischen gefürchteten Tipping Points im Weltklima, stellen eine Herausforderung für die Erdsystemmodelle dar.
Das sind sogenannte Kipppunkte, dass plötzlich das Klima sich verändert und dass es auch fast unumkehrbar ist, wenigstens in kurzer Zeit. Und dass diese existieren, wie die funktionieren, das weiß man immer besser. Nur wann das jetzt genau stattfindet, das ist natürlich sehr, sehr schwierig. Man weiß, dass das irgendwann passieren wird, aber wann, das lässt sich natürlich sehr schwierig vorhersagen. Prominentes Beispiel ist ja der Golfstrom, die mal abbrechen sollte. Das hat es auch mal gegeben, das wird es in Zukunft sicherlich auch nochmal geben. Und dass der Golfstrom abbricht, hat damit zu tun, dass viel Süßwasser von Grönland zum Beispiel reinkommt. Und dadurch das Wasser viel weniger salzgehaltig ist und auch wärmer wird. Und durch dieses geringere Salzgehalt und die höhere Temperatur, was der Motor ist von diesem Golfstrom, wenn diese verringert, dann nimmt auch der Golfstrom ab und kann dann auch abbrechen. Das ist alles physikalisch, alles schon verstanden. Aber wann genau der Punkt da ist, dass es so warm ist und so wenig Salz noch im Wasser ist, dass das auch dann tatsächlich auch passiert. Das ist sehr schwierig vorherzusagen. Und so gibt es so mehrere solche Prozesse. Verstanden sind sehr viele, aber wann solche Momente eintreten, das ist ein großer Unbekannter.
Und auch die chemischen Prozesse in der Atmosphäre und die Bildung und Wirkung von Wolken stellen immer noch erhebliche wissenschaftliche Hürden für die Modellbildung dar. In den statistischen Vorhersagemodellen des Wetters hat der Einsatz künstlicher Intelligenz inzwischen große Fortschritte gebracht. Bei der Modellierung des Klimas der Zukunft aber sieht das noch anders aus.
In der Wettervorhersage ist KI schon richtig angekommen, weil da eben sehr viele Daten sind. Das ist ein bisschen wie mit den statistischen Modellen, die brauchen sehr viele Daten als Grundlage. KI kann damit umgehen und kann natürlich Wettervorhersage sehr unterstützen. Basierend auf das Wissen, was wir haben und die physikalischen Gleichungen, die wir haben, kann der KI natürlich sehr schnell bestimmte Vorhersagen machen, aber immer bestimmte in einem bestimmten Bereich. Über Klima sieht das dann wieder ganz anders aus. Dann bewegen wir uns in einem Bereich, wo es noch keine Daten gibt. Deswegen macht man ja auch die Paläoklimatologie zum Beispiel. Und dann gibt es ein Klima mit Randbedingungen, wofür wir noch keine Messungen haben. Und ein KI muss immer trainiert werden mit sehr vielen Daten und da gibt es nichts zum Trainieren. Ob das jetzt in 10, 20, 30 Jahren die KI so weit ist, dass sie dasselbe bedenkt, das kann ich natürlich nicht vorhersagen. Aber aktuell ist es so, dass es für die Wettervorhersage der KI sicherlich eine wichtige Rolle spielen kann, sicher für die, sagen wir, für das Standardgeschehen. Für die etwas besondere Situationen in ein geändertes Klima ist es eher noch sehr viel Neuland mit KI.
Stefan Fuchs, Karlsruher Institut für Technologie.